Der Salamander. Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann. Sollte ich die kurze, schauerliche Zeit nur mit Gedankenumgang haben und allein nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun? Muss einer denken? Wird er nicht vermisst? Du sagst, es zählt ein anderer Geist auf ihn. Erklär mir nichts. Ich sehe den Salamander durch jedes Feuer gehen. Kein Schauer jagt ihn und es schmerzt ihn nichts. I.B. Der Morgen ist feindlich. Um diese Zeit im Jahr singt kein Vogel. Alles ist kalt und dunkel und still. Richard findet die Zeilen nach dem Aufwachen auf Magdas Kopfkissen. Im Licht der Nachttischlampe leuchtet das Blatt in seiner Hand grell auf. Er muss blinzeln, bevor er zu lesen beginnt. Magda hat ihren besten Füller benutzt, das Erbstück, wie sie sagt. Richard sieht es dem Schwung der Linien an. Nur das Erbstück gibt ihrer Handschrift diesen Ausdruck. Es muss etwas vorgefallen sein, denn Magda lehnt Briefeschreiben ab. Die Schwärze der Tinte provoziert Richard. Sehr sauber und aufrecht stehen die Wörter da. Magda hat sie ohne die kleinste Unsicherheit aufgeschrieben. Qualitätspapier. Im Zimmer ist es kalt. Nachts steht das Fenster prinzipiell auf Kipp, auch bei zweistelligen Minusgraden. In diesem Haus werden keine Kompromisse gemacht. Magda hat die Buchstaben beinahe mit Gewalt in das Blatt hineingraviert. Richard liest erst leise, dann hörbar. Kein Schauer jagt ihn und es schmerzt ihn nichts. Noch ist es dunkel. Magda müsste um diese Zeit in der Küche zu finden sein, aber als Richard aufsteht und nachsieht, ist sie nicht da. Im ganzen Haus ist sie nicht. Gut, sagt er in die Leere des kaum möblierten Wohnzimmers hinein. Gut, gut. Seine Augen erfassen das Innere der Vitrinen, als könnte er hinter den Scheiben eine Miniatur seiner Frau finden. Das gerahmte Hochzeitsfoto steht auf dem Glas neben einer enorm großen Muschel. Die Muschel glänzt sehr. Magdas Haar war damals noch lang und dunkel, es fiel ihr in schweren Locken über die Schultern. Brautkleid und Schleier waren schneeweiß, und tatsächlich schneite es an jenem Tag. Sie standen im Flockenwirbel vor der Kirche und strahlten und spürten die Kälte kaum. Hätte Richard ahnen sollen, dass sie lebenslänglich in einer Schneekugel gefangen sein würden? Das Schicksal hatte die Kugel ein paar Mal wild geschüttelt, bevor es das Interesse an ihrem Leben verlor, wie ein Kind ein Spiel gelangweilt abbricht. Das Schicksal warf die Kugel in eine Ecke und ließ sie dort liegen. Richard unterdrückt den Wunsch, das Bild aus der Vitrine zu nehmen, um es in der Hand zu halten. Er kann sich schon lange nicht mehr darauf erkennen. Er sieht diesen großen, lässig wirkenden Mann, bullig, aber ohne Übergewicht. Inzwischen könnte er sein eigener Sohn sein. Magda erkennt er noch viel weniger. Das Foto zeigt sehr schöne, fremde, junge Leute. Magda? Es bleibt still. Berückend ist das Wort für Magdas Schönheit. Sie war berückend schön. Richard sieht es noch heute in seltenen Momenten. Manchmal sonntags, wenn sie nach dem Aufwachen ihre Schlafmaske abstreift und noch für ein paar Minuten liegen bleibt. Grazie hat Magda nach wie vor. Früher konnte sie funkeln. Damals hätte Richard den Verdacht, sie flüsterte allen Männern wortlose Versprechen zu. Anders konnte er es sich nicht erklären, dass sich alle in sie verliebten. Ein Trugbild war sie, das verführerisch schimmernd auftauchte und wieder verschwand. Einer ihrer Verehrer hatte in seinem Abschiedsbrief nur ihren Namen geschrieben. Eine männerfressende Pflanze war sie, vor ihrer Verwandlung zum Stein, denkt Richard. Auch er war beeindruckt gewesen. Ihre Unabhängigkeit hatte sie von den meisten anderen Frauen unterschieden. Damals hatte Richard nicht begreifen wollen, dass Magdas Freiheit nicht kokett war, nicht antrainiert, sondern echt. Magda brauchte niemanden, keinen Mann, keine Freunde, nichts, auch ihn nicht. Heute wirkt das Wohnzimmer besonders steril. Wir leben in einem Museum. Nur leider gibt es hier absolut nichts zu sehen, denkt Richard. An diesem Morgen fehlt ihm Magdas Gestalt, die sich immerzu bewegt, grundlos aufräumt und alle möglichen Gegenstände abwischt. Er macht sich keine Sorgen. Richard vermisst Magda nicht als Person. Ihre Abwesenheit irritiert ihn nur. Ohne sie ist das Haus ein Stillleben, dem plötzlich das Obst in der Schüssel fehlt. Weil sie nicht da ist, wirkt alles noch sauberer. Die Zwanghaftigkeit ihrer Ordnung fällt ihn an wie ein wildes Tier. Sie vernichtet unsere Spuren, denkt er. Magda vernichtet alle unsere Spuren. Richard verlässt die Dusche, ohne sich um das Wasser zu kümmern, das in gewölbten Tropfen auf den spiegelblanken Armaturen steht. Oberflächenspannung. Nach dem Verdunsten werden feine Kreise aus Kalk übrig bleiben. Magda wird mich wegen dieser Kreise behandeln, als hätte ich in einen frisch desinfizierten Operationssaal geschissen, denkt Richard. Er lacht kurz auf. Sie hat seine Anzugshose am Vorabend über die Lehne des Stuhls vor dem Bett gelegt. Das makellos glatte Hemd scheint zu leuchten, als er es aus dem Schrank nimmt. Richard tritt ans Schlafzimmerfenster. Es ist die Stunde, in der der Tag sich mühsam gegen die weichende Nacht durchsetzt. Träge erhellt sich das Grau des Himmels. Alles traurig hier, denkt Richard. Ein trauriges Gespensterland. Auch der Garten kommt ihm abgestorben vor. Ohne Frühstück fährt er zur Arbeit. Der Audi bewegt sich ruhig über die Landstraße. Richard drückt auf den Knöpfen der Musikanlage herum, bis das wohltemperierte Klavier erklingt. Er presst seinen Rücken in den Ledersitz und atmet einige Male tief ein und aus. Wenige Menschen sind zu sehen, ein paar Schulkinder auf ihren Fahrrädern, einzelne Fußgänger. Es ist der 1. Dezember. Seit einer Woche leuchten die Adventslichter in den Fenstern und an den Tannen. Für den Zeitpunkt der Beleuchtung scheint es Regeln zu geben, die Richard nicht kennt und die er auch nicht kennen will. Er möchte nicht zu den Menschen gehören, die Lichterketten fristgerecht anbringen. Wie in jedem Jahr spürt er diese unbestimmte Angst vor Weihnachten. Auch Wut auf das Fest ist dabei. Kann die nahende Feier ihn derartig unter dem Jackett schwitzen lassen? Oder ist es Magdas Botschaft? Was will sie mit diesen kryptischen Andeutungen überhaupt bezwecken? Welchen Vorwurf macht Magda ihm und wozu die gewollt poetische Verschlüsselung?